Hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil von Warum den Wald retten.
Bewegt sich das Wasser, die Luft,
der Wind,
die Tiere,
die Insekten,
die Luft,
der Wind,
die Tiere,
die Insekten,
die Luft,
der Wind,
die Insekten,
der Wind,
die Luft,
die Insekten,
die Luft,
die Insekten,
der Wind,
die Luft,
der Wind,
die Insekten,
Luft, die Tiere,
der Wind,
die Insekten,
die Insekten,
der Wind,
die Tiere,
die Insekten.
Es kommt der Regen.
Es erhebt sich die Sonne.
Es kommt der Wind.
Es kommen die, die fressen.
Es kommen die, die gefressen werden.
Es kommt
es
die
Reife,
die Reife.
Ein Ast bricht.
Ein anderer wächst nach.
Die Blätter fallen.
Knospen treiben aus.
In der Tiefe
rumort das Leben.
So ein Lärm.
Das war ein kurzer Auszug aus dem Videohörspiel Le Cri. Ein Videohörspiel für eine Stimme und vier Baumchöre. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir die Dorothea Markus heute Abend hier begrüßen dürfen, die den Abend für uns moderieren wird.
Vielen Dank für diese schöne Einführung. Aber ich bin ja hier auch gar nicht alleine, sondern möchte gleich Michael Zobel und Holger Stich zu mir bitten. Koalitionsfähigkeit, Kompromissfähigkeit wird es in der Politik immer als Zwang geben. Und dann hat man hier, der Hambacher Wald ist, wie wir hören, ja, im schlechten Zustand, aber knapp gerettet worden. Dann haben wir aber den Dannenröder Wald, den Fechenheimer Wald, ein herzzerreißender Artikel in der Zeit vom Februar hat über die drohende Abholzung der Waldemei bei Menden gesprochen, für die A46. Die Autobahn AG treibt alle vor sich her und trotzdem ist das Thema Wald ja, auch wenn es so unglaublich emotionalisiert und auch wenn Abholzungen in Nachbarschaften geschehen, wird darüber in Zeitungen berichten oder Nachbarschaften entrüsten sich, aber trotzdem scheint eine so große Machtlosigkeit dagegen zu sein, gegen einmal beschlossene Strukturprojekte.
Ja, die Argumente sind ja immer die gleichen. Die haben wir in den letzten Jahren, wir hören sie bis heute, ne? So irgendwie, ja, das sind ja alte Genehmigungen und da können wir doch gar nichts machen. Das war beim Dannenröder Forst, da hat auch der grüne Verkehrsminister dann vorgeblich nichts machen können. Das Gleiche haben wir jetzt ja im Rheinischen Revier, was rund um Lützerath passiert ist. Ja, wir müssen ja Kompromisse eingehen und wir haben doch 5 Dörfer gerettet. Ja, von wegen, die Dörfer werden gerade teilweise, da wird Abriss ganzer Straßenzüge vorbereitet, das kriegen auch viele nicht mit. Aber es werden immer diese vermeintlichen Kompromisse gemacht und ich habe lange überlegt, auch so in meinem Leben, ach, ich könnte doch auch mal versuchen, in der Politik vielleicht irgendwie Fuß zu fassen, da vielleicht Ämter zu erreichen. Ich bin heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, was mit vielen dieser Menschen dann passiert. Ich weiß nicht, wie es geht, dass man nach Lützerath fahren kann im Landtagswahlkampf und mit dem Erhalt von Lützerath Wahlkampf machen kann und wenige Monate später dann Arm in Arm mit Herbert Reul den Abriss von Lützerath anordnen kann. Ich weiß nicht, wie es gehen kann, wie man dann noch schlafen kann. Ich glaube, dass es auch in der Politik rote Linien geben muss, wo ich als in einer bestimmten Partei sagen muss, nein, dann kann ich diese Regierung nicht fortsetzen, dann muss ich meine Koalition auch platzen lassen. Ich kann nicht meine eigenen Ideale verraten, aber das passiert immer wieder und auch aktuell immer wieder. Und das andere, was passiert, da braucht man ja nur die Nachrichten hören wie heute, es wird so rumgedoktert an irgendwelchen Symptomen. Jetzt wurde heute, ich weiß nicht, wie es heißt, aber durch die Nachrichten ging es heute, es gibt einen Wassernotstandsplan, der wurde heute irgendwie durchgewunken im Kabinett. Wir sind in einer akuten Wasserkrise. Ich meine, die Bilder aus Norditalien oder aus Frankreich, die haben wir gesehen. In Süddeutschland sieht es nicht anders aus. Wie jetzt der Sommer wird, wissen wir nicht, aber es spricht einiges dafür, dass sich das fortsetzt mit den trockenen Sommern. Da wird aber nicht in diesem Plan nicht nach irgendwelchen Ursachen geguckt, wie können wir denn eigentlich da mal was ändern, sondern es wird heute, wird vor allem bekannt gegeben, wir brauchen jetzt große Leitungen, die aus vielleicht feuchteren Gegenden das Wasser in trockene Gegenden transportieren. Man guckt nicht nach den Ursachen. Mich rufen Lehrerinnen und Lehrer in Aachen an, wir hätten gern mit unserer Klasse eine Bachführung, dann sage ich denen, ich hätte gern einen Bach im Aachener Wald, die sind nicht mehr da, diese Bäche. die Förster im Aachener Forstamt klagt über den Wassermangel, der natürlich auch dem Wald gewaltig zusetzt. Aber es fragt niemand oder es wagt niemand auszusprechen, womit das zusammenhängt. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, hier in Köln oder in Aachen, dass eben 30 Kilometer von hier dieses verdammte große Loch ist, wo das Grundwasser, was eigentlich bei 10, 12 Metern anfängt, inzwischen auf 400 Meter oder noch mehr abgepumpt wird. Das wirkt sich natürlich aus. Da wagt sich aber keiner ran, da was zu machen, sondern wir doktern rum an Symptomen. Und das kann nicht die Lösung sein. Damit kommen wir keinen Schritt weiter. Stattdessen plant man noch, ich glaube, erster Spatenstich ist jetzt 2024, wenn ich richtig im Kopf habe, eine gigantische Pipeline von Dormagen Richtung Westen, die dann eine Abzweigung bekommt. Die eine Hälfte geht Richtung Garzweiler, die andere Richtung Hambach. Und da sollen diese Seen befüllt werden. Völliger, in meinen Augen, völliger Bullshit. Es kann nicht funktionieren. Der Rheinwasserstand jetzt, Anfang März, ist schon katastrophal niedrig. Wo soll das Wasser herkommen? Aber die Pläne werden weiter verfolgt. Es sind alte Genehmigungen, alte Pläne. Und keiner wagt mal zu sagen, halt, rote Karte, wir müssen völlig neu umplanen. Und da brauchen wir dringend ein Umdenken.
Letztendlich werden wir wirklich nur Musik da reinkriegen, werden wir diese ganzen Wenden, die wir brauchen, Waldwende, Verkehrswende und viele andere, Agrarwende, zentral, ne? Die werden wir nur hinkriegen, wenn wir die CDUler und die FDPler wegschieben. So einfach ist das. Weil solange die in einer Regierung dann auch noch die Mehrheit bilden, haben wir keine Chance. Das ist völlig klar und ich weiß nicht, wer diese Parteien wählt, aber wir sind ja überparteilich, wir sind nicht für bestimmte Parteien, aber ich habe immer nie einen Hehl daraus gemacht, auch in den letzten 10 Jahren nicht als Vorsitzender. Wir machen keinen Aufruf, wählt nicht die, aber wir machen eben an den Inhalten völlig klar und an dem Vergleich der Wahlprogramme völlig klar, wer was will, was ja nicht für jeden Menschen ersichtlich ist, weil eigentlich keiner Lust hat, ein Wahlprogramm zu lesen. Das ist auch das Langweiligste, was man sich vorstellen kann, ein Wahlprogramm zu lesen, egal von welcher Partei. Aber man muss es tatsächlich tun und dann sieht man diese ganz, ganz, ganz erheblichen Unterschiede. Und wenn man da wirklich mal es hinbekommt, eine mengenmäßige Verschiebung zu erreichen, dann werden wir auch in Aktion kommen. Und diese mengenmäßige Verschiebung, da spielen ganz viele Menschen, ganz viele Bewegungen eine Rolle. Da gehören für uns auch diejenigen zu, die sich auf Straßen festkleben. Das sind ganz viele verschiedene Formen und Möglichkeiten, wie man zeigen kann, wir müssen und vorangehen kann, vor allem auch als Einzelner in diesem Fall vorangehen kann und zeigen kann, in diese Richtung müssen wir gehen, weil das ist das Einzige, was uns die Zukunft eröffnet. Aber Stichwort Wasser, wir haben ja auch 2021 erlebt, da haben wir genau das Gegenteil gehabt, ne? Da ist der Süden von Nordrhein-Westfalen abgesoffen in dramatischer und tragischer Art und Weise. So viele Menschen sind umgekommen. Also diese Klimaveränderung, diese menschengemachte Klimaveränderung wird viele Gesichter haben. Sie wird diese Dürren haben, sie wird aber eben auch andere Extremwetterereignisse haben. Das ist das, was uns die Prognosen sagen. Man kann das ja nicht wirklich vorhersagen. Eine zentrale Aufgabe, und an der Stelle will ich meine Grüne loben, nämlich Steffi Lemke, die Bundesumweltministerin, die hat letztes Jahr ein Programm aufgelegt, 4 Milliarden Euro für die nächsten 4 Jahre. Um natürlichen Klimaschutz zu betreiben. Das ist die zentrale Aufgabe, wieder zu vernässen. Weil diese ganzen Förster, die ihre Anbauflächen angelegt haben, die sie jetzt heute noch verteidigen gegen Wiedervernässung, die sind ja entstanden durch Entwässerungsgräben. Unsere ganze Landschaft ist entwässert, das ist durchzogen mit Entwässerungsgräben, wo das Wasser nur so durchrauscht, wenn es mal regnet, wie in der letzten Woche. Es rauscht einfach so durch, es wird nicht mehr im Boden gehalten. Dann ist doch völlig klar, dass am Ende des Tages auch heimische Ökosysteme, ursprünglich heimische Ökosysteme, und damit meine ich nicht diese schrecklichen Douglasien- und Fichtenforste, also kein Wald, sondern Plantagen, sondern wirklich heimische Ökosysteme und Arten, wirklich irgendwann möglicherweise durch solche Dürreereignisse gefährdet werden. Deswegen ist das die zentrale Aufgabe, die ist erkannt. Wir setzen das jetzt ab diesem Jahr in Köln im Rheinisch-Bergischen Kreis mit einem Programm um. Und deswegen sage ich aus der Praxis, wir wollen es auf einer landeseigenen Naturschutzfläche im Königsforst machen. Und der Förster sagt mir, ja, aber da gehen doch die Bäumchen kaputt. Natürlich gehen die Bäumchen, die ihr da gepflanzt habt, kaputt. Das will ich ja. Darum geht's doch. Ich brauch doch die CO2-Senke wieder, die da viele, viele tausend Jahre war. Und die Bäumchen gehen ja, diese Bäumchen gehen kaputt, aber kommen ja andere Bäumchen, die auf diesem Standort immer gewachsen sind. Ne? Also das sind ja dann keine Bäumchen weg, sondern die Plantagen sind nur weg. Und dann ist auf, in einer landeseigenen Naturschutzfläche, sagt mir der Förster, also einer Fläche, die unter anderem auch mir gehört, nicht dem Förster oder dem Förster auch als Bürger dieses Landes, dieses Bundeslandes, er sagt, nee, das geht nicht, weil da haben wir gepflanzt. Deswegen, ne, auch diese aus meiner Sicht, aus meiner naturschutzfachlichen und naturschutzpolitischen Sicht, der Blick geweitet nicht nur auf den Baum als ein Organismus in einem Ökosystem Wald von ganz, ganz vielen. Wir sehen nur die Bäume, aber diese Bäume sind nur ja nur eine Organismengruppe von ganz, ganz, ganz vielen, die diesen Wald besiedeln. Und wir haben nicht nur einen Wald, wir haben ganz verschiedene Waldökosysteme und da geht es darum, diese Vielfalt zu schützen, biologische Vielfalt. Aber das Hauptaugenmerk liegt dann tatsächlich darin, dass Menschen, dass Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt in Königsforst beispielsweise laufen oder in Dünnwalder Wald und diese Gräben mit Schaufel wieder zumachen. Ja. Vereinfacht gesagt, manchmal muss man eine Apparatur bauen aus Dernoton und den auch noch abdichten mit einer Stützwand aus Holzpalisaden. Aber ja, das sollen alle machen und alle sollen da mitmachen können.
Können Sie uns was über Bäume in der Stadt erzählen? Warum gibt es zum Beispiel in Köln so viele Platanen und Akazien? Man hat so ein bisschen das Gefühl in den letzten Jahren, dass die alle kaputt gehen. Und es werden wieder die gleichen Baumarten gepflanzt. Gibt es da einen Plan? Gibt es Gründe dafür? Halten sich Eichen und Buchen nicht in der Stadt?
Die Stadt ist ja eigentlich auch kein guter Lebensraum für Bäume. Ne? Das muss man einfach von vornherein sagen. Man hat schon vor langer Zeit, auch schon vor über 100 Jahren, hier in Köln zum Beispiel mit der Platane. Die Platane ist ja eine menschliche Erfindung aus einer europäischen Platanenart und einer amerikanischen Platanenart. Ein Baum konstruiert, im Prinzip Kunst am Baum, der weitestgehend steril ist, der kaum Nahrung bietet für heimische Organismen und deswegen relativ wenig Totholz bildet, damit ja die Autos, die unter den Bäumen sind, nicht irgendwie getroffen werden und die Menschen auch nicht getroffen werden von herabfallenden Ästen. Also die Frage der Straßen- und Stadtbäume ist nochmal eine spezielle Diskussion. Die muss man völlig getrennt führen von der Diskussion um Wald. Ne? Ich kann verstehen, dass, ich bin ja auch gebürtiger Kölner, ich kann verstehen, dass die Menschen, die in der Stadt leben, an ihren Bäumen hängen. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch mal sagen und auch sehen, was für ein schreckliches Leben diese Bäume führen müssen. Ohne ihre Symbionten, die sie versorgen, eingekesselt zwischen versiegelten Flächen. Also ich glaube, wenn wir zukünftig, egal welche Baumart, noch über Straßenbäume und Stadtbäume sprechen wollen, dann müssen wir erstmal darüber reden, wie viel Platz wir denen wieder zurückgeben. Wenn nicht nur so eine kleine Mini-Baumscheibe, wo vielleicht noch ein Gitter drauf ist, ein Metallgitter, völlig Banane, diesem Baum zugestanden wird, sondern wirklich die Fläche, die er zumindest für seinen Wurzelraum benötigt. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir auch zukünftig über Stadt- und Straßenbäume reden. Für die Menschen in der Stadt sind Bäume zentral, haben eine wichtige Funktion, Klimafunktion, Schattenwurf, die Luft wird gekühlt. Deswegen sagen wir ja auch so viele Bäume wie möglich. Aber nochmal, das macht nur Sinn, wenn wir tatsächlich es schaffen, diesen Bäumen auch wieder Platz zu geben und Parkplätze wegzunehmen.
Es gibt ja auch das Konzept, das ist relativ neu, von dem japanischen Ökologen Akira Miyawaki, Tiny Forests. Und auch in Köln gibt es den ein oder zwei in Neu-Ehrenfeld durch einen Ratsbeschluss, 3.500 Euro hat das gekostet, auf Brachflächen eben Mini-Wälder. Wahrscheinlich würdest du sagen, das ist auf gar keinen Fall ein Wald, das ist Kosmetik. Messt ihr dem irgendeinen Wert bei, sozusagen, für das steht?
Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Diese Tiny Forest, was für ein Modedriss, wie man hier in Köln sagt. Das hat mit Wald überhaupt nichts zu tun, da wird nie ein Wald draus, das ist eine Plantage mit irgendwelchen Baumarten. Und im Zweifel ist es noch so, dass die letzten wertvollen Agrarflächen, die wir in Köln noch haben, zugepflastert werden mit dieser grauenhaften Baumschulware, die sowieso keine Zukunft hat. Also das ist eine Alibi-Veranstaltung, das ist Ablasshandel, da versucht man auch den Leuten das Geld aus die Tasche zu ziehen, so nach dem Motto, guck mal, Freunde, da machen wir was, da kann ich auch wieder zweimal im Jahr nach Mallorca fliegen. Das ist macht es nicht. Es ist nicht nur nicht hilfreich, es ist absolut kontraproduktiv.
Also du sprichst mir an vielen Stellen aus dem Herzen, muss ich ehrlich sagen, bin ich ganz fast sogar ein bisschen überrascht. Ja, es ist eine Katastrophe, diese Stadtbäume. Ja klar, ich will auch Stadtbäume in Aachen und in Köln und überall, aber dann muss man mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen und sich angucken, unter welchen Bedingungen die da leben oder vor sich hin darben. Ich hatte am Samstag eine Führung, ich gebe in diesem Jahr zum ersten Mal sowas Ähnliches wie eine Fortbildung, und dann gibt es ein kleines Experiment, das ist ganz einfach, eine Gruppe von 15 Menschen. Eine Riesenbuche steht im Wald und es ist ein Spiel, ich lasse jetzt mal die ganzen Regeln weg, aber dann sage ich, wie weit gehen denn wohl die Wurzeln dieses Baumes, ne, so im Waldboden, ne? Und die meisten wissen es nicht, dann ist es ganz einfach, ich lasse die Gruppe, stellt sich im Kreis um den Stamm auf und dann sage ich so, jetzt geht ihr mal bitte alle vorsichtig, guckt natürlich, was hinter euch liegt, guckt ihr mal nach oben und geht mal alle so weit zurück, bis der letzte Ast dieser Baumkrone dann über euch zu Ende ist, jeder in seine Richtung. Und am Ende haben wir bei dieser einen Buche einen Kreis von ungefähr 50 Meter Durchmesser. Und dann sage ich so, das ist ungefähr die Faustregel, ne? Die Wurzeln eines solchen Baumes haben im Boden eine Ausdehnung wie die weitesten Äste in der Krone. Ist so, einigermaßen passt das. Und das ist total eindrucksvoll. Wir können uns kaum mehr verstehen, weil wir so weit auseinander sind. Und dann guckt man mal in die Stadt, wie leben da Bäume? Es ist unglaublich. Also wenn wir das wahr machen würden und würden den Bäumen den Platz geben in der Stadt, dann müssen die Autos raus aus der Stadt. Ist einfach so. Wäre auch ein schönes Ziel, ist aber nicht morgen umzusetzen. Schon gar nicht mit dem Verkehrsminister. Und dann kommt auf der anderen Seite aber mehrere Schulen in Aachen, das ist jetzt auch ganz spannend, haben jetzt Briefe bekommen vom Amt für Umwelt oder wie auch immer es heißt, zum Beispiel, ich kenne die Waldorfschule ganz gut, toller Schulhof mit großen alten Bäumen, und da sind jetzt teilweise diese Bäume abgesperrt mit Flatterband, mit 10 Meter Abstand vom Stamm, mit der Begründung, die Kinder verdichten den Boden zu sehr, das schadet dem Baum. Es ist unfassbar, das ist Realpolitik, das ist nicht irgendwie 1. April. Also dieses Denken, das ist noch so von vorgestern irgendwie. Die Autos dürfen parken direkt am Baumstamm und die Kinder dürfen nicht zum Baum. Also es ist nur ein Beispiel für das, was völlig schief läuft, gegen alle Erkenntnisse, die wir haben.
Und dennoch muss es ja irgendwie die Möglichkeit geben, die Waldgesellschaft, davon hat gestern Laurenz Licki in dem Vortrag, der hier war, gesprochen, die Waldgesellschaft oder die Wälder zu einem juristischen Subjekt zu machen sozusagen, damit sie selbst, dass man in ihrem Namen sozusagen klagen kann.
Eigentlich haben wir das schon. Das machen wir ja. Das war ja zumindest an einer Stelle auch im Hambacher Wald mal tatsächlich erfolgreich. Das ist dann immer so ein juristischer Hebel, ja, das muss dann ein streng geschützter Lebensraumtyp Wald sein, dieser Stieleichen-Hainbuchenwald, der muss das sein. Aber das haben wir, das ist das Umweltklagerecht, was wir so gut es geht versuchen zu nutzen. Das gibt es schon.
Und dann gibt es aber wieder diese typische symbolische Gegensätzlichkeit zwischen Windrad und seltener Fledermausart. Da kommt sich doch einiges auch immer wieder ins Gehege, oder?
Ja, das ist das Lieblingsthema auch im BUND, da wäre schon beinahe dran explodiert. Ne? Also die einen, die natürlich sagen, oder das sagen wir alle, das ist auch unsere Verbandshaltung, wir müssen eben auf diese 1,8% Landesfläche Windenergieanlagen kommen. Wir müssen aber, und da unterscheiden wir uns jetzt von der grünen Landesregierung, auch vor allem Herrn Habeck, der dieses Wind-an-Land-Gesetz auf den Weg gebracht hat, unfassbar. Der entscheidende Punkt, warum wir bisher keine erneuerbaren Energien im erforderlichen Anteil haben, ist ja Politik, ist die Politik der Verhinderung von Windenergie und auch Photovoltaik gewesen und nicht der Naturschutz. Herr Habeck hat jetzt das Naturschutzrecht und das Beteiligungsrecht geschleift, weil er der FDP-Meinung gefolgt ist, dass es die Naturschützer mit ihren Klagen sind, die Windenergieanlagen verhindern. Was wir, heute hatten wir noch eine Anhörung im Landtag, das hat mein Kollege Thomas Krämer-Kemper für uns gemacht, was anhand der Zahlen sehr eindeutig zu widerlegen ist. Die Dauer einer Genehmigung einer Windenergieanlage in Nordrhein-Westfalen dauert von der Antragstellung bis zur Bewilligung 6,9 Monate im Schnitt. Das ist eigentlich nicht so viel. Es können also nicht die Naturschützer sein, die das verhindern, sondern es sind andere Gründe, die das verhindern. Zum Beispiel so ein 1000 Meter Abstand zur Wohnsiedlung und die ganz geschickte Methode, um so Windenergieanlagen zu verhindern, weil eben bestimmte Parlamentarier für ganz bestimmte große Energiekonzerne im Parlament sitzen. Das ist ja auch gar kein Geheimnis. So. Und die Fledermäuse sind wirklich ein Problem. Da sind wir gefordert, nicht das zu machen, was Herr Habeck sagt, dass er dann sagt, ja, da sind nur noch bestimmte Arten schützenswert sozusagen und da muss ich nur noch für bestimmte Arten sozusagen die alle Vorkehrungen treffen, um diese Arten zu schützen. Das ist eben nicht der Weg, sondern alle Fledermausarten sind tatsächlich auch streng geschützt und dürfen auch nicht getötet werden, fallen unter das Tötungsverbot. An der Stelle verstößt übrigens Deutschland gerade gegen EU-Recht. Ich glaube, dass wir es technisch lösen können. Wir haben den großen Vorteil bei den Fledermäusen, dass die Anlagen, die Rotoren immer höher geworden sind, sodass wir relativ wenige Arten noch dann tatsächlich direkt tangieren. Aber ja, bei Vögeln ist es technisch schon in den Griff zu kriegen, Kollision mit Vögeln. Da haben wir schon, sind wir technisch schon so weit, dass wir es wirklich auf ein Minimum an Verlusten reduzieren können. Bei Fledermäusen ist es schwierig, weil die eben sich mit dem Gehör orientieren und weil sie ein sehr empfindliches Gehör haben und das Gehör zerstört wird durch den Unterdruck der Rotoren, wenn sie in den Nahbereich kommen. Die müssen noch nicht mal kollidieren. Das ist ein Problem. Deswegen muss man eben forschen und nicht das machen, was Herr Habeck gemacht hat. Einfach sagen, wir forschen und forschen nicht mehr und wir machen keine Schutzmaßnahmen mehr, sondern man muss weiter forschen, die Technik weiterentwickeln. Das können wir, wenn wir es wollen. Und da können auch Leute Geld mit verdienen, das hinzukriegen. Und dann muss das eben auch gar kein Gegensatz mehr sein.
Ja, danke schön. Ja. Da war eine Wortmeldung.
Das, was hier gesagt wird, ist alles vollkommen richtig. Das ist wirklich tolle Information. Aber was ich haben möchte, ist, was ich anpacken kann und wo man mir sagt, das kannst du machen, das ist nicht optimal, aber das ist auf dem Weg dahin, noch mehr Leute auf die Straße zu kriegen, Leute hinzukriegen, zu sagen, so, wir wollen dahin und nicht dann zu sagen, die Klimaaktivisten, die sich festkleben, das sind Spinner, sondern zu sagen, nee, wir machen in unserem Bereich neue, andere Aktivitäten, die das unterstützen, die in der Bezirksvertretung sagen, das, was ihr da vorhabt, das wollen wir nicht, wir wollen es so. Wir wollen die Leute mitnehmen und das können wir nur vor Ort und das müssen wir mit kleinen Dingen machen. So, unabhängig davon, was ihr da vorne sagt, finde ich unheimlich toll, nur das hilft mir vor Ort nicht.
Vielen, vielen Dank für diesen Einwand, wenngleich ich natürlich auch immer wieder das Bewusstsein habe, dass das natürlich vielleicht auch eine Erleichterungsmaßnahme ist, um sozusagen nicht zu viel Schmerz im Angesicht des großen Ganzen zu empfinden und vielleicht auch eine sehr anthropozentrische Sicht. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir vielleicht sammeln, was man denn tatsächlich tun kann. Unter anderem gehört dazu wahrscheinlich wirklich Begrünungsmaßnahmen. Und da an dieser Stelle sind natürlich, ja, Tiny Forests vielleicht dann doch ein bisschen mehr als Ablasshandel.
Natürlich kann man manche Maßnahmen vielleicht auch belächeln, aber wenn ich sehe, da gibt es kleine Beispiele, was in der Stadt passieren kann. Das wird nicht die Welt retten, aber auf einmal gibt es eine alte Brachfläche, die wird auf einmal umgestaltet zu einem Gemeinschaftsgarten mitten in der Stadt. Und da kriegen auf einmal Kinder und Erwachsene kriegen auf einmal Kontakt zur Natur, zu wachsenden Pflanzen, die vorher den nie hatten und haben eine große Freude dabei und verbringen Zeit in diesem Garten unter den Bäumen und sehen dann vielleicht Blumen oder Gemüse wachsen und Schmetterlinge fliegen. Das sind alles kleine Sachen, die könnte man belächeln, aber die sind total wichtig. Ich kann nur schützen und ja, wertschätzen, was ich auch kenne, was ich kennenlerne. Ne? Und da sind solche Maßnahmen toll. Und ja gut, Bäume in der Stadt, das hatten wir schon. Wir brauchen natürlich die Bäume in der Stadt. Wenn wir die heißen Sommer haben, wir gucken uns um, wo gehen die Leute hin? Die gehen natürlich in den Schatten dieser Bäume. Das ist einfach drastisch, was das für Unterschiede sind auf einer asphaltierten Freifläche im Sommer oder eben im Schatten von Bäumen.
Und dann, kannst du nochmal das Beispiel von heute sagen mit dem Hambacher Forst und der Abbruch?
Ach so, ja gut, ja, das auf die Spitze getrieben wird, ist natürlich dann an so einem Braunkohletagebau. Das muss man jetzt nicht mit der Stadt vergleichen, aber eigentlich ist das Verhältnis ähnlich. Es gibt diese Messungen im Hambacher Wald vom Professor Ibisch, der festgestellt hat, in heißen Sommern über Monate Messinstrumente installiert und es gibt in heißen Sommern gibt es einen Temperaturunterschied zwischen dem Wald und dem sogenannten Tagebauvorfeld, also der Freifläche, von 25 Grad. Das ist kaum vorstellbar, aber die existieren einfach. Und ähnlich ist es wahrscheinlich zwischen Volksgarten hier und asphaltierten Flächen in der Stadt auch. Deswegen brauchen wir diese Plätze, wir brauchen diese grünen Inseln. Und ich wünsche mir, dass Schulen Projekte hinkriegen, dass sie in die Stadt gehen und vielleicht die Flächen rund um die zugeparkten Bäume vielleicht entsiegeln oder was auch immer. Genau das brauchen wir. Und ich finde auch toll, da in deinem Vorstellungstext, dass du durch die Lande ziehst und irgendwie die Schottergärten begrünst, das wird auch nicht die Welt retten, aber das sind so kleine Schritte, da kann dann auch jeder was machen und das darf man nicht zu klein reden. Ich finde das ganz wichtig und dann natürlich in so einer Stadt engagieren und Umweltschutzverbände wie der BUND oder andere, die engagieren sich sicherlich auch in der Stadt bei solchen Sachen. Also bitte, bitte nicht aufgeben, weil da dürfen wir nicht rein, weil das ist gerade so eine andere Tendenz, die in der Gesellschaft passiert. Oh, es ist sowieso schon alles viel zu spät, wir brauchen gar nichts mehr machen. Nein, ganz im Gegenteil, wir müssen alle an unserer Stelle was machen und da kann auch jeder was machen.
Und es macht durchaus Sinn, die Politiker, die, das sind auch alles Ehrenamtler, die in dieser Bezirksvertretung sitzen, aber diese zu lobbyieren. Warum? Weil die ja da am engsten an ihren Wählern sind, noch enger als irgendein Landtagsmitglied und vielleicht sogar direkt betroffen sind und Hinz und Kunz kennen. Ich habe selber mal in der Bezirksvertretung gesessen. Das läuft also nochmal auf einem anderen Niveau ab, als, weiß ich, im Landtag. Ne? Wie gesagt, das sind wirklich alles Ehrenamtler, die kriegen keine Diäten. Das sind Menschen, die auch zum Teil zumindest aus Enthusiasmus etwas für Menschen tun zu wollen, auf diese Art und Weise politisch aktiv werden, ne? Über den Weg einer Partei in ein Parlament kommen. Deswegen kann ich nur dazu raten, sich damit zu beschäftigen.
Deswegen wollte ich nochmal darauf hinweisen, was ich gut finde bei dem Vernetzungsgedanken ist, dass es gleichzeitig eine freudvolle Gemeinschaftlichkeit kreieren kann, die gleichzeitig auch noch so einen Spaßfaktor hat. Da würde ich auch noch gerne nochmal eine Frage stellen, die mich auch immer wieder bewegt, ob es nicht auch für Klimaaktivismus vielleicht in dieser Hinsicht auch noch sinnvollere Ziele als jetzt zum Beispiel Kunstgegenstände geben könnte, eben zum Beispiel Institutionen wie die Autobahn GmbH.
Ja, spannendes Thema, ne? Was steht als nächstes an? Was können wir noch machen? Ne? So, und wir müssen uns aber auch klar machen, und deswegen war das gerade mit den Autos vielleicht auch mit unserer Lebensweise noch ein ganz guter Hinweis. Wir führen hier die ganze Zeit, den ganzen Abend, auch eine ganz schöne Luxusdiskussion, die natürlich wichtig ist und die ich auch weiterführen möchte. Aber für wen sprechen wir? Wir haben hier natürlich Probleme in Köln und in Aachen und in Deutschland. Große Teile die auf diesem Globus, die würden die Nase rümpfen über das, was wir hier diskutieren. Wir haben es erlebt, auch wieder im Hambi. Wir haben speziell während der Klimakonferenz, die in Bonn war, täglich Gruppen geführt aus aller Herren Länder. Ne? Also viele haben ja gar nicht gewusst, diese Klimakonferenz in Bonn, ich glaube 2017 war sie, die hätte ja eigentlich, da waren eigentlich die Fidschi-Inseln waren Gastgeber. Die können es natürlich aus logistischen Gründen, finanziellen Gründen das nicht leisten. Und da ist Deutschland dann eingesprungen. Bonn ist eingesprungen. Fidschi war auch mal eine deutsche Kolonie, wissen viele auch nicht. So, und dann hatten wir die Delegationen. Und da waren zum Beispiel die Pacific Climate Warriors waren da, ne, die seit Jahren die Welt informieren und die Welt darauf hinweisen, was bei ihnen passiert. Ne? Und das war so eine irre Szenerie auch, die am Gänsehaut auch verursacht, wir stehen da mit unseren Hightech-Funktionswanderklamotten und so und die waren in ihren traditionellen Gewändern in Mannheim und erzählen davon, was auf ihren Inseln passiert, dass die Inseln gerade untergehen, dass sie die Inseln verlassen müssen, sie sind nicht mehr bewohnbar, es kann keine Landwirtschaft mehr betrieben werden, weil der Wasserspiegel steigt und die Böden versalzen und da bleibt dann auch so ein Kloß im Hals, ne? Und das passiert auf großen Teilen der Welt, wir diskutieren hier in Europa oder auf der nördlichen Halbkugel um 1,2, 1,3, vielleicht 1,5 Grad plus. Wir sind offiziell jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, wie man das alles misst, aber offiziell sind wir, glaube ich, bei 1,2. Und für viele Menschen, für den größten Teil der Menschheit ist auf der südlichen Halbkugel, ist das jetzt schon die Hölle, jetzt schon die Katastrophe. Und umso wichtiger, dass wir auch hier bei uns ja anfangen, Anfang ist eigentlich viel zu spät, dass wir jetzt auch wirklich mal drastische Maßnahmen ergreifen und vielleicht auch mal zeigen, wie man anders leben kann. Und für uns, was da gilt, das hast du ganz gut angedeutet, wir müssen auch weg davon, dass diese Veränderungen, die auf jeden Fall kommen müssen, dass die immer nur Angst machen. Es wird immer verbunden mit Verzicht und das wird euch verboten, das dürft ihr nicht mehr. Wir müssen dahin. Das ist auch, dass wir sehen, wir gewinnen was dadurch. Wir gewinnen ganz viel, wenn auf einmal dieser 13-mal gemähte Rasen auf einmal blüht und da Tiere unterwegs sind oder so. Das kann auch Spaß machen. Auch das, was wir machen müssen, das ist ein Riesengewinn für uns, für unsere Lebensqualität. Und das ist noch zu wenig bei den Menschen angekommen. Und was können wir machen? Ja, natürlich gehen die Aktionen weiter. Eva und ich sind nächste Woche im Stärkrader Wald, ne, am Autobahnkreuz Oberhausen. Das ist so irrsinnig. Es werden dieser Verkehrsminister, es ist ja nicht nur er alleine, aber diese Lobby möchte in den nächsten Jahren in Deutschland 800 Kilometer Autobahn neu bauen. Wenn uns was fehlt, in Deutschland sind das, glaube ich, Autobahnen. Ne? Irgendwie, das ist der Irrsinn. Das ist so ein Denken von vorgestern. Jetzt wird dieses Autobahnkreuz Oberhausen, ich weiß nicht, von 8 auf 12 Spuren irgendwie vergrößert. Oberhausen hat so gut wie keinen Wald. Einer der letzten Wälder soll da weg. Da gehen wir natürlich hin und da ist Luisa Neubauer und alle sind da. Aber das reicht nicht. Weil jetzt möchte ja die FDP in diesem Beschleunigungsgesetz für Erneuerbare, möchten sie ja gleichzeitig unterbringen, dass auch Baugenehmigungen für Autobahnen beschleunigt werden können. Es ist ein Irrsinn. Es ist ein Denken von vorgestern und das wird immer noch weiter betrieben. Was können wir machen? Ich habe Sympathie für jeden, der sich auf die Straße klebt. Da bin ich ganz ehrlich. Und diese massiven Reaktionen, die zeigen eigentlich, dass sie genau das Richtige machen. Natürlich muss man über Methoden, man muss aufpassen, wie weit man geht, aber anders reagieren auch unsere Medien nicht und die Politiker nicht. Da sind wir wieder bei dem Druck, den ich am Anfang erwähnt habe. Ich glaube, es muss noch drastischer werden. Es gibt ein Zitat von einem guten Freund von uns in Aachen, Hambi Support Aachen, ist eine ganz engagierte Gruppe. Da ging es um einen Klimaprozess wieder, oder um einen Prozess vor einem Gericht. Es ging um eine Gleisblockade an einem der Kraftwerke und da wurde drüber gesprochen und dann hat unser Freund einen Leserbrief geschrieben in den Zeitungen in Aachen. Der hat sinngemäß, ich weiß es nicht wörtlich, hat geschrieben, irgendwann in gar nicht so weiter Zukunft, da werden Gerichte fragen, ob es eigentlich legitim ist, Gleise nicht zu besetzen und Bagger nicht zu besetzen. Und das war eigentlich, das geht in die richtige Richtung. Wir müssen viel mehr solchen Druck aufbauen, damit die Politik reagiert. Das ist meine Meinung.
Ja, danke. Das hört sich schon fast an wie ein Schlusswort. Wobei ich ehrlich gesagt gerne noch Gelegenheit geben würde, echte Werbung für echte Termine und auch für echte Maßnahmen zu machen. Also unter anderem finde ich es total wichtig, diese Vernässungsgeschichte.
Ich finde es ein wichtiges Beispiel, weil die Wiedervernässung ist ein Punkt, wo wir quasi drei Sachen gleichzeitig machen können. Wir können Hochwasserschutz betreiben, wir können Klimaschutz betreiben, wir können den Schwund der biologischen Vielfalt aufhalten. Die Biodiversitätskrise ist vielleicht noch die schlimmere Krise als die Klimakrise, zumindest die nachhaltigere. Und ich kann nur dazu ermutigen, werdet aktiv. Ich mache das seit 40 Jahren und das Leben als Mensch, der die natürlichen Lebensgrundlagen verteidigt und schützen will, das ist so erfüllend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Macht das, das ist gesund, das kann ich nur empfehlen und das macht auch riesen Spaß. Und wenn ich jetzt die letzten 40 Jahre zurückschaue, kann ich nur sagen, King of the World, wir haben so viel erreicht, das ist unglaublich. Ich kann da nur zu ermutigen, also überhaupt nicht den Kopf hängen lassen. Und auch wenn es eigentlich zu spät ist, es ist nie zu spät, um aktiv zu werden und doch vielleicht noch das Ruder herumzureißen.
Danke, auch das ist ein schönes Schlusswort. Also es gibt auch Erfolge, es gibt gute Gefühle, es gibt Gemeinschaft und Vernetzung. Und in diesem Sinne, lass uns jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wirklich loslegen. Ich danke allen, dass Sie hier waren und lass uns weiter diskutieren in den nächsten Tagen. Und ich finde es wirklich ein großartiges Thema, was WER 51 hier angepackt hat. Vielen Dank.
Das war's aus der Kantine des WER 51. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.